Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. Wir beginnen heute in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht, denn da ging es auch um Fußball, genauer gesagt um Hochrisikospiele und die seit vielen Jahren diskutierte Frage, wer zahlt die Kosten für die Polizeieinsätze? Gudula Geuter berichtet.
2014 hat das Land Bremen und nur das die Voraussetzungen geschaffen, um der deutschen Fußballliga die Mehrkosten in Rechnung zu stellen, die für Hochrisikospiele anfallen. In der ersten und potenziell auch in der zweiten Liga. Von Anfang an hat das Innensenator Ulrich Meurer betrieben. Der sieht das auch als Frage der Gerechtigkeit.
Wir sind überzeugt davon, dass es nicht angemessen ist, dass eine Profiliga mit einem Umsatz von weit über 5 Milliarden in der letzten Saison, dass sämtliche Kosten dann vom Steuerzahler zu tragen sind.
Die DFL hat gegen den ersten solchen Bescheid geklagt, durch alle Instanzen und dann heute auch bis zum Bundesverfassungsgericht. Trotz mehrfacher Nachfragen will sich ihr Geschäftsführer Marc Lenz aber vor den versammelten Journalisten nicht zur Sache äußern, nur so viel.
Im Kern muss es uns eigentlich um die Zielsetzung gehen, gemeinsame Zielsetzung. Und das sind sichere Großveranstaltungen, sichere Stadionerlebnisse und das unter der Reduktion von Polizeieinsatzstunden.
Man setze auf Prävention. Konkreter wird der Geschäftsführer von Werder Bremen, Tarek Brauer, denn die DFL schickt die Rechnungen an den Verein weiter. Bisher 50%. Je nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts später möglicherweise die Gesamtkosten. 9 von 170 Spielen in den vergangenen Jahren hatte die Bremer Polizei als Hochrisikospiele eingestuft. 2 bis 3 Millionen Euro lautet die Gesamtrechnung. Weder Bremen noch die Liga seien für die Kosten verantwortlich, so Brauer.
Wir haben keine gewaltorientierte Fanszene. Das heißt, die Situation, aus denen heraus ein Risikospiel entsteht und damit auch der Gebührentatbestand ausgelöst wird, die entsteht häufig durch andere Faktoren, die gar nicht in unserem Verantwortungs- und Einflussbereich liegen.
Darum gehe es auch nicht, hatte zuvor schon das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Denn die DFL werde nicht als Störer, sondern als Nutznießer herangezogen, wegen eines sogenannten Sondervorteils. Es sei im Interesse der Liga, dass auch An- und Abreise und Umfeld der Spiele sicher seien. Für das Spiel von 2015 waren insgesamt 969 Polizisten im Einsatz, etwa 2/3 von auswärts. Diese Zusatzkosten für Unterbringung, Anreise, Verpflegung und Überstunden hatte die Hansestadt der DFL angelastet. Die Richterinnen und Richter des ersten Verfassungsgerichtssenats fragten zur Praxis der Einstufung, zu Kostenberechnung und Alternativen nach. An welchen verfassungsrechtlichen Weichen sich die Frage entscheiden könnte, war in der 4-stündigen Verhandlung nicht erkennbar.
Einen Kommentar zu diesem Thema finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport und in der DLF-Audiothek-App. Die Akte China beschäftigt seit dem Wochenende den Weltsport. Die Enthüllung von ARD und New York Times zu vertuschten positiven Dopingproben bei chinesischen Schwimmern. Jetzt hat die heftig kritisierte Welt-Anti-Doping-Agentur WADA eine externe Untersuchung angekündigt. Charlotte Voss.
Anfang der Woche hatte WADA-Chef Witold Banker auf einer Pressekonferenz erklärt, man würde heute nicht anders als damals reagieren. Nun soll ihr Vorgehen in dem Fall von Externen überprüft werden. Geleitet wird die Untersuchung vom ehemaligen Schweizer Staatsanwalt Eric Cotier. Es gehe um die Integrität und den Ruf der WADA mit Sitz im kanadischen Montreal, teilte Banker schriftlich mit. Außerdem wird ein Team nach China geschickt, um das dortige Anti-Doping-Programm anzuschauen. Hintergrund sind 23 positive, nicht geahndete Doping-Tests chinesischer Schwimmer bei einem nationalen Wettbewerb im Jahr 2021. Nach Darstellung der chinesischen Anti-Doping-Agentur Chinada soll ihr Hotelessen mit einem Herzmedikament verunreinigt gewesen sein. Entsprechende Rückstände seien in Gewürzdosen gefunden worden. Die WADA überprüfte damals die Vorwürfe, sah nach eigenen Angaben aber keinen Anlass, der Darstellung zu misstrauen, geschweige denn juristische Schritte einzuleiten.
Es gibt auch schon Kritik an der angekündigten Untersuchung, unter anderem von Travis Tygart, dem Chef der US-Anti-Doping-Agentur, der Zweifel an der wirklichen Unabhängigkeit Cotiers anmeldet. Der Umgang der WADA mit den Fällen beschäftigt auch die deutschen Schwimmer bei der heute beginnenden deutschen Meisterschaft mit Olympia-Qualifikation in Berlin. Lars Becker berichtet.
Die Olympia-Qualifikation steht im Mittelpunkt der deutschen Meisterschaften, aber natürlich beschäftigt und empört Deutschlands Top-Schwimmerinnen und Schwimmer der Massendoping-Fall in China, Teamsprecher Ole Braunschweig.
Ja, ich finde das schon ganz schön asozial, dass die Sportler trotzdem an den Start gehen durften bei den Spielen oder immer noch starten dürfen. Und es ist ja auch noch keine Aussicht so wirklich, dass die gesperrt werden für Paris. Und gerade im Hinblick auf Angie Sundschmidt oder so, wäre das schon mies asozial, wenn da diese Zhang Yufei, wie die heißt, antreten dürfte.
Bei Angelina Köhlers WM-Triumph im Februar in Doha war Zhang Yufei, die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio, nicht gestartet. In Paris dürfte sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, aber zu Köhlers Konkurrentinnen im Kampf um Olympiamedaillen gehören.
Ja, es beschäftigt mich schon, aber ich will ja erstmal jetzt abwarten, so was jetzt weiterkommt. Und ich finde natürlich immer wieder erschreckend, was da passiert. Und ich hoffe einfach nur, es wird sich alles aufklären.
Diese Hoffnung wird sich wohl nicht erfüllen. Die WADA hat jegliche Kritik an ihrer Vorgehensweise brüsk zurückgewiesen. Joscha Salcho, der in Australien studiert und trainiert, fühlt sich beim Thema Doping als Gefangener eines regelbasierten Testsystems, in dem aber unterschiedliche Regeln zu gelten scheinen.
Ich muss irgendwo vertrauen, dass alle anderen mitziehen und das auch glaubwürdig umgesetzt wird. Aber in China werden Leute positiv getestet. Dort passiert nichts. Für mich persönlich nicht zu verstehen. Ja, und über Vertrauensbrüche und sowas alles. Ich meine, das ist nicht das erste Mal. Wir haben die ganze Geschichte mit Sun Yang irgendwie gehabt, der jetzt auch komischerweise das gleiche Mittel hatte. Und wenn wir uns mal die Story angucken, ich finde es schwierig oder schwer nachzuvollziehen, wenn da aus Zufall Herzmittel in Küchen kommen.
Und der chinesische Geheimdienst anschließend am Entlastungsbericht mitschreibt. Lukas Mertens will sich eigentlich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen, aber es holt ihn immer wieder ein.
Ich finde es natürlich total beschissen, wenn das so läuft oder wenn Schwimmer, gegen die ich schwimmen muss, vielleicht nicht sauber arbeiten. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ich wurde gestern um 23 Uhr noch kontrolliert. Ich glaube, so läuft das in vielen anderen Ländern nicht, aber ja, das ist nicht meine Sache. Ich kann überhaupt nichts entscheiden.
Und eben dieser Lukas Mertens, der hat heute sportlich ein sehr großes Ausrufezeichen gesetzt. Alexander Bleich dazu.
Es war ein Rennen, das die Fans in Berlin von den Sitzen riss. 350 Meter lag Lukas Mertens auf Weltrekordkurs. Am Ende fehlten nur 26 Hundertstel zur Bestzeit von Paul Biedermann, aufgestellt vor 15 Jahren in der Hochzeit der Hightech-Anzüge.
Ich habe auf die Anzeigetafel geschaut und da habe ich gedacht, so 3,42 wäre eine gute Zeit gewesen. Aber dann 3,40, das kann nicht sein. Aber ich bin super happy nach dem ganzen Ausfall am Anfang der Saison. Also eigentlich unvorstellbar. Ich kann es immer noch nicht fassen.
Damit hat sich der Magdeburger in den Favoritenkreis für die Olympischen Spiele in Paris katapultiert. Weltjahresbestzeit. Seit 12 Jahren war niemand über 400 Meter Freistil mehr so schnell. Auch die anderen deutschen Stars überzeugten. Mertens Teamkollegin Isabel Gose aus Magdeburg verpasste ihren eigenen deutschen Rekord über 400 Meter Freistil nur um 900stel. Weltmeisterin Angelina Köhler aus Berlin blieb erneut unter der Olympianorm und gewann souverän über 100 Meter Schmetterling.
Bei der Paraschwimm-Europameisterschaft in Madeira hat Gina Böttcher heute ihre dritte Goldmedaille geholt. Sie gewann über 50 Meter Freistil. Silber gab es für Josia Topf auch über 50 Meter Freistil und Verena Schott über 100 Meter Brust. Im ungarischen Szeged hat heute die EM der Ruderer begonnen mit einem Dämpfer für das Flaggschiff. Jan Dittjogaj dazu.
Die EM begann für den Deutschlandachter mit einer Enttäuschung. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes landete im sogenannten Bahnverteilungsrennen nur auf Platz 4. Der Sieg ging erwartungsgemäß an den Weltmeister aus Großbritannien. Danach folgten Rumänien und Italien auf den Plätzen 2 und 3. Diese beiden Teams hatte der Deutschlandachter am vergangenen Wochenende beim Weltcup in Varese noch besiegt. Wenn das Team um Schlagmann Hannes Ozig am Sonnabend im Finale eine Medaille holen will, muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Voll auf Kurs ist dagegen Oliver Zeitler. Der einer Weltmeister aus München hat seinen EM-Vorlauf souverän gewonnen und ist damit schon direkt ins Halbfinale eingezogen.
Enttäuschung, das ist aus deutscher Sicht auch die Überschrift über diesen Tag bei der Turn-Europameisterschaft. Für die deutschen Männer ging in Rimini in Italien wenig bis gar nichts. Thomas Bareis.
Die deutsche Riege erreichte in der Qualifikation weder das Teamfinale noch einen Geräte-Endkampf. Vage Hoffnungen kann sich nur Nils Dunkel machen, der als Qualifikationszehnter zweiter Nachrücker am Barren ist. Den ersten Titel der EM sicherte sich Marios Georgiou aus Zypern, der erstmals Mehrkampf-Europameister wurde. Bester Deutscher war Pascal Brendel als 18. unmittelbar vor Dunkel. Die deutschen Turner waren im Vorfeld der Titelkämpfe vom Pech verfolgt worden. Erster litt Lukas Kocher, der Sieger der internen Qualifikation, einen Kreuzbandriss im linken Knie. Dann musste auch noch Lukas Dauser wegen einer Viruserkrankung kurzfristig passen.
In gut zwei Wochen beginnt in Tschechien die Eishockey-Weltmeisterschaft. Heute Abend testete das deutsche Team, ist amtierender Vize-Weltmeister und hatte Österreich zu Gast. Fazit, es ist noch Luft nach oben. Daniel Gahn.
Deutschland tut sich gegen Österreich über weite Strecken schwer. Marc Michaelis bringt die DEB-Auswahl im ersten Drittel mit 2 Toren mit 2:0 in Führung. Danach wirkt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft besonders in der Defensive unkonzentriert. Am Ende des zweiten Drittels steht es nur noch 2:2. Im Schlussabschnitt steigert sich die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis wieder. Daniel Fischbuch und Parker Tuomi treffen 4:2. gewinnt die DEB-Auswahl am Ende. Standesgemäß ja, glanzvoll eher nein.
Und am Ende noch eine Meldung vom Fußball. Die spanische Regierung stellt den krisengeschüttelten Verband unter Aufsicht und richtet eine Kommission zur Überwachung ein. Mit Zitat großer Sorge reagierten darauf FIFA und UEFA. Einmischung der Politik in Verbandsangelegenheiten ist verboten und kann im schlimmsten Fall mit einer Suspendierung geahndet werden. Spanien ist Ausrichter der WM 2030. Das war Sportaktuell mit Matthias Friebe. Gleich hier Tilko Griss mit Das war der Tag. Schönen Abend noch.